Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Donnerstag, der 3. Februar.
This is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is very ambitious, but it will also be very careful,
sagte die Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen vor über 2 Jahren. Europa als grüner Kontinent, klimaneutral bis 2050, so das Ziel. Aber die neueste Entscheidung aus Brüssel holt viele Träume vom Mond zurück auf den harten Boden der Tatsachen. Die Kommission hat jetzt nämlich Atomkraft und Erdgas unter bestimmten Auflagen als nachhaltig eingestuft. Es geht dabei um die sogenannte Taxonomie. Die bestimmt, welche Investitionen künftig als klimafreundlich gelten und welche nicht. Dabei sollen die Finanzströme gelenkt werden in Richtung Klimaneutralität. Und jetzt gibt es eben einen grünen Stempel, ausgerechnet auf Kernkraftwerke und Gaskraftwerke. Schon länger gibt es Stimmen, die den deutschen Atomausstieg für einen Fehler halten im Kampf gegen den Klimawandel. So zum Beispiel Professor Anna-Veronika Wendland. Sie hat hier im Podcast ein Plädoyer für die Kernkraft gehalten.
Meine Empfehlung wäre, die Energiewende neu aufzustellen und die falsche Reihenfolge, die wir jetzt haben, nämlich erst Atomausstieg und dann Kohleausstieg, umzukehren.
Wer das ganz anders sieht, ist der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der warnte Anfang des Jahres davor, bei Atomkraft und Gas Greenwashing zu betreiben.
Die Kommission weiß, was sie da tut, und sie tut aus meiner Sicht das Falsche. Es geht hier ausdrücklich nicht darum, Frankreich zu verwehren, auf Atomenergie zu setzen. Das können die Franzosen tun. Es geht darum, einen finanziellen Anlagemarkt zu schaffen und den dann als grün, als nachhaltig, als ökologisch wertvoll zu qualifizieren. Und das ist ein Etikettenschwindel.
Seine Parteifreundin, die Umweltministerin Steffi Lemke, singt das gleiche Lied.
Unbesehen davon bin ich in der Tat der Meinung, dass Atomkraft eine Hochrisikotechnologie ist, sie nicht nachhaltig sein kann angesichts der strahlenden Müllmengen, die wir mit der Atomkraft bewältigen müssen, für die es bisher kein Endlager gibt, angesichts der Schäden, die immer wieder in Atomreaktoren in der Vergangenheit aufgetreten sind, kann diese Technologie in meinen Augen nicht nachhaltig sein. Ich halte es deshalb für falsch, sie in die Taxonomie aufzunehmen.
Die EU argumentiert dagegen, es brauche Versorgungssicherheit und zumindest als Übergang sei das sinnvoll. Manche EU-Länder begrüßen das, Deutschland und andere sind dagegen. Und in der Tat kann man sich fragen, warum wir hierzulande ein Atomkraftwerk nach dem anderen abschalten, während man in Brüssel darin die Rettung des Klimas sieht. Das ist schwer zu vermitteln. Dann kann man auch das argentinische Steak zum Gemüse erklären und die Orangenlimo zum Fruchtsaft. Manche Länder wollen jetzt klagen gegen die EU. Am Ende muss einer einknicken. Atomkraftgegner wie Deutschland oder Atomkraftfreunde wie Frankreich. Oder wie es Kanzler Olaf Scholz schon Mitte Dezember weise feststellte:
Das ist der Pfad, den wir gehen. Frankreich geht einen anderen Pfad, andere Länder wieder auch. Und es gibt ziemlich unterschiedliche Modelle. Und deshalb ist es wichtig, dass man seine eigenen Pfade verfolgen kann und gleichzeitig europaweit zusammenbleibt. Am Ende wird es ja zusammengehen müssen, was man in Europa macht, trotz unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen und Perspektiven.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Größter Bundestag aller Zeiten. Riesenneubau des Kanzleramts und immer mehr Regierungsposten. Rainer Holznagel, Präsident vom Bund der Steuerzahler, erklärt gleich den bürokratischen Wildwuchs rund um den Deutschen Bundestag.
Der Bundestag insgesamt kostet uns im Jahr 1 Milliarde Euro. Das sind hohe politische Betriebskosten. Und wie wir das immer so bei Betriebskosten kennen, an der einen oder anderen Stelle könnte man durchaus sparen, ohne dass die Bude kalt wird oder wir weniger Demokratie hätten.
Die Börsenexpertinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten über die neuen Zahlen von Meta und wissen, warum es bei der deutschen Softwarefirma TeamViewer so gut läuft. Wir wundern uns über gefiederte Helfer auf den Straßen Stockholms und freuen uns über gute Nachrichten für Ohio, übermittelt von einem Murmeltier. Viel hilft viel. Das scheint das heimliche Motto rund um den Deutschen Bundestag zu sein. Im Herzen Berlins wird alles immer größer. Das Parlament, die Zahl der Regierungsposten, das Kanzleramt und natürlich die Kosten für den Steuerzahler. Rainer Holznagel, Präsident vom Bund der Steuerzahler, hat nachgerechnet und man staunt, was für ein Eigenleben der politische Betrieb führt. Er war zu Gast bei Gabor Steingart. Hier das Gespräch.
Einen schönen guten Morgen, Rainer Holznagel.
Guten Morgen, lieber Gabor Steingart.
Die Volksvertreter sind uns beiden ja lieb und teuer. Stichwort teuer. Wie teuer ist denn dieser größte je dagewesene Bundestag eigentlich für den Steuerzahler?
Ja, einigen sind sie lieb, uns allen sind sie auf jeden Fall teuer. Der Bundestag insgesamt kostet uns im Jahr 1 Milliarde Euro. Das sind hohe politische Betriebskosten. Und wie wir das immer so bei Betriebskosten kennen, an der einen oder anderen Stelle könnte man durchaus sparen, ohne dass die Bude kalt wird oder wir weniger Demokratie hätten.
Welchen Anteil hat denn dieses enorme Wachstum des Bundestages auf jetzt ja? Wie viele Abgeordnete sind es jetzt?
Wir haben 736 Bundestagsabgeordnete. Das sind 138 mehr als die Regelgröße. Und diese Zahl sorgt dafür, dass wir in dieser Legislaturperiode über 400 Millionen Euro nur für die zusätzlichen Abgeordneten ausgeben müssen. Also wäre der Bundestag kleiner, würden wir auch richtig viel Geld sparen.
Es geht ja nicht nur um die Gehälter bei dem ganzen Spaß, sondern auch um die Spesen, auch um den Fuhrpark, der wird wahrscheinlich auch erweitert werden müssen. Es geht um den wissenschaftlichen Dienst, um die Drucksachen und all dieses, oder? Ist irgendwo ein Sparwille eigentlich zu erkennen?
Leider überhaupt nicht. Und Sie haben völlig recht. Nicht nur die Mehrzahl der Bundestagsabgeordnete hat Kosten, sondern der gesamte Betrieb ist natürlich viel teurer geworden. Wir haben in der letzten Legislaturperiode schon gesehen, dass die Bundestagsabgeordneten sehr, sehr viel Arbeit verursachen. Wir haben Bundesdrucksachen gehabt von 24.000. Aber im Durchschnitt sind es eigentlich immer nur so um die 12, 13, 14.000. Also man zeigt, man arbeitet, aber das führt eben auch zu Kosten bei der Regierung selbst. Der Bundestag ist eine teure, sehr teure Angelegenheit und ich sehe nicht immer den Mehrwert für die Demokratie. Deswegen wäre es jetzt an der Zeit, den Bundestag wirklich zu verkleinern.
Lässt sich über den Fuhrpark und seine Größe und Ausstattung etwas sagen?
Der größte Block in dieser Rechnung sind natürlich die Abgeordneten selbst. Da ist die Abgeordnetendiät dabei. Da sind letzten Endes aber auch die steuerfreie Kostenpauschale dabei. Die Mitarbeiter der Abgeordneten sind sehr teuer. Dann kommt schon der wissenschaftliche Dienst. Und am Ende sind es natürlich auch die angenehmen Nebeneffekte wie der Fahrdienst, wie viele andere Ausstattungen, ob das die Bahncard ist, für manche sogar die Sanatorenkarte bei der Lufthansa. Insgesamt ist es ein sehr hoher Kostenblock und insgesamt müssen wir diesen runterfahren. Und ich finde, dass es auch zeitgemäß ist, dass die Abgeordneten selbst auch einen kleinen ökologischen Beitrag leisten und den Fahrdienst vielleicht nicht mehr so oft nutzen.
Der öffentliche Personennahverkehr wird uns, Herr Holznagel, ja von politischer Seite aus Klimaschutzgründen immer empfohlen. Busse und Bahnen sind in Berlin ja auch bestens ausgebaut, oder?
Ja, zumindest wird das immer behauptet. Und wenn die Abgeordneten selbst dies in Berlin auch mehr nutzen würden, dann würden sie auch sehen, dass es nicht wirklich immer so rosig ist. Gerade die S-Bahn, ein Tochterunternehmen übrigens der Deutschen Bahn, ist ja nicht immer die zuverlässigste Fortbewegungsmittel hier in Berlin. Aber sei es drum, am Ende geht es ja darum, dass insgesamt auch ein guter Beitrag geleistet wird. Und die Bundestagsabgeordneten sind unsere Volksvertreter. Sie sollen volksnah sein, sie sollen sozusagen ihr Ohr da haben, wo es auch wirklich zischt und knirscht. Und deswegen ist so ein Fahrdienst, glaube ich, nicht immer das Richtige.
Bislang haben wir über die Legislative, also den Bundestagsabgeordneten und seine Ausstattung gesprochen. Dann gibt es ja noch die Exekutive, also die Regierung selber. Und da ist auffällig, dass das Bundeskanzleramt vergrößert werden soll, um nicht zu sagen verdoppelt werden soll. Ein Bundeskanzleramt, jeder, der es schon mal gesehen hat, weiß, es ist deutlich, deutlich größer als das Weiße Haus in Washington. Warum eigentlich diese Verdoppelung und stimmt das überhaupt mit der Verdoppelung?
Ja, es stimmt, es soll verdoppelt werden und am Ende ist es dann die größte Regierungszentrale der Welt. Und die auch sehr üppig ausgestattet ist. Der Bundesrechnungshof hat sich ja schon mal mit den ersten Plänen beschäftigt und hat zur Mäßigung gemahnt. Der Bundeshaushaltsausschuss sollte dies auch umsetzen. Die ersten Kalkulationen lassen darauf hindeuten, dass es nicht nur das größte Kanzleramt werden wird, sondern eben auch das teuerste.
Aber warum der ganze Spaß eigentlich? Warum die Verdopplung? Man hatte doch nicht das Gefühl, dass wir an zu wenig Bürokraten bislang gelitten hätten.
Das Bundeskanzleramt ist natürlich Spiegelbild für die gesamte Regierung. Es gibt die Spiegelreferate und je mehr Mitglieder der Bundesregierung vorhanden sind, je mehr Ministerien vorhanden sind, desto mehr müssen natürlich auch im Kanzleramt sitzen. Dementsprechend sind die Mitarbeiter auch stetig gewachsen und man bekommt heute schon nicht alle Mitarbeiter im Kanzleramt unter. Das ist für mich nun kein Kriterium, diesen Neubau zu bestätigen, sondern man fährt ja jetzt schon ganz gut mit ausgelagerten Abteilungen und man sollte sich insgesamt vielleicht die Frage stellen, ob die Größe dieser Regierung und der künftigen Regierung zeitgemäß ist. Bei drei Parteien fordert natürlich jede Partei auch ihre Ressorts ein und entsprechend auch ihre Mitarbeiter. Aber das Kanzleramt muss nicht gleich diese Strukturen annehmen. Zumal wir ja auch über ein architektonisch herausforderndes Projekt sprechen.
Wo soll das Ganze denn eigentlich entstehen? Denn da, wo jetzt das Bundeskanzleramt ist, da würde ich sagen, ist es doch halbwegs voll.
So ist es. Es soll auf der anderen Seite der Spree entstehen. Deswegen reden wir auch über Tunnel und zusätzliche Brücken. Und es wird sozusagen ein Spiegelbau dessen, was jetzt schon existent ist, aber noch mit on top. Wir reden über einen sehr aufwendigen Hubschrauberlandeplatz. Wir reden über Wintergärten, die über mehrere Stockwerke gehen. Wir reden über einen hauseigenen Kindergarten, der sehr teuer ist und so weiter und so fort. Also all das würden Sie nicht glauben, dass das in Deutschland in einer Regierung heutzutage diskutiert wird, sondern da sehen wir eher andere Despoten, die sich sowas bauen lassen. Und deswegen wäre es, glaube ich, auch ein gutes Signal, wenn Olaf Scholz, Christian Lindner an dieser Stelle auch mal auf die Bremse treten und diese Pläne deutlich abspecken.
Hat das Ganze denn bei den Koalitionsverhandlungen überhaupt eine Rolle gespielt? Denn die Planungen sind ja nicht von Olaf Scholz, Christian Lindner und Frau Baerbock erfunden worden. Die gab es schon vorher. Ist das nochmal auf den Prüfstand, wie man immer sagt, gekommen?
Wenn Christian Lindner spricht, er möchte jetzt Prioritäten setzen, dann hoffe ich, dass das auf den Prüfstand kommt. Denn wir reden ja hier schon von kalkulierten 600 Millionen Euro. Wenn wir analog mal die Baukostensteigerung des Berliner Flughafens unterzeichnen, dann werden wir weit über 1 Milliarde Euro Baukasten kommen. Und dieses Geld ist aus meiner Sicht nicht notwendig.
1 Milliarde für was? Für den Neubau?
Für den Neubau des Kanzleramts. Schon jetzt haben wir in der Prognose den teuersten Quadratmeter. Und wir kennen alle die Situation am Bau. Die Arbeitskräfte sind Mangelware, aber eben auch die Materialien sind teurer geworden. Dementsprechend stehen ja jetzt schon die Kalkulationen auf tönernen Füßen. Also hier muss nochmal nachjustiert werden. Aber um zurückzukommen auf Ihre Frage, ich bin mir nicht sicher, ob solche einzelnen Projekte in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielten. Aber hier und da hört man natürlich schon, dass das Bundesfinanzministerium durchaus andere Prioritäten setzt. Beispielsweise auch beim Regierungsterminal. Wir haben ja jetzt ein Regierungsterminal, das ist ein Provisorium. Christian Lindner schlägt vor, dieses Provisorium so zu behalten. Dem muss jetzt nur noch Annalena Baerbock als Chefin im Auswärtigen Amt zustimmen. Da hätten wir aber auch schon mal was gespart.
Bei dem Terminal geht es um den Flughafen und die Regierungsflugzeuge.
Da geht es um den Regierungsflughafen. Tatsächlich sollen da dann die Regierungschef und Chefinnen der anderen Länder empfangen werden und auch unsere Regierung abfliegen. Und da ist ein sehr aufwendiger Neubau geplant.
Verstehe. Bislang haben wir Regierung und Parlament behandelt als getrennte Einheiten, was sie ja laut unserer Verfassung auch sein sollen. Die Legislative kontrolliert ein Stück weit, beaufsichtigt die Exekutive. Aber nun gibt es ja, Herr Holznagel, den merkwürdigen Sachverhalt, dass viele Abgeordnete gleichzeitig Teil der Regierung sind. Wie kann das eigentlich sein?
Also tatsächlich geht ja die Regierung weitgehend aus der Bundestagsfraktion, die sie trägt, hervor. Das war schon immer so. Aber wir haben neuerdings Ausmaße, die wir so noch nicht gekannt haben. Fast jedes 10. Mitglied der Regierungsfraktion ist auch Mitglied der Bundesregierung. Dementsprechend haben wir nicht nur viele Abgeordnete, sondern auch sehr viele Abgeordnete in der Bundesregierung.
Also in Doppelfunktion.
Absolut in Doppelfunktion. Das fängt an beim Bundeskanzler selbst, der natürlich auch Abgeordneter des Deutschen Bundestages ist und viele Minister sind es auch. Aber es gibt noch die Sonderfunktionen, die sogenannten parlamentarischen Staatssekretäre.
Was sind das für Menschen?
Ja, das sind ganz besondere Menschen in einem Ministerium. Sie sind quasi nicht Fisch und nicht Fleisch. Das heißt, auf der einen Seite sind sie Abgeordnete und gehören dem Deutschen Bundestag an. Und auf der anderen Seite gehören sie aber auch im Ministerium zur Leitungsfunktion. Sie sind sind, früher sagte mal, die kleinen Minister in Spe. Aber diese Rolle hat sich völlig gewandelt. Mittlerweile nehmen die parlamentarischen Staatssekretäre eigene Aufgaben wahr. Im Ministerium selber fungieren sie manchmal etwas schwierig. Ich höre da immer diesen Spruch, lila bleibt liegen. Also parlamentarische Staatssekretäre zeichnen mit einem lilanen Stift. Aber das muss jeder für sich selbst auch mal überprüfen. Ich sehe
also
nur,
das hat nicht dieselbe Relevanz.
Es hat nicht dieselbe Relevanz. Sie nehmen Aufgaben wahr, die sehr repräsentativ sind. Sie nehmen natürlich auch im Ministerium Führungsaufgaben wahr. Es hängt auch immer vom Haus selbst und vom Minister ab, welche Kompetenz er seinen parlamentarischen Staatssekretären zubilligt. Aber wir haben eben sehr viele an der Zahl,
fast die höchste Zahl. Ja, wie viele? Ich wollte gerade sagen, wie viele von den parlamentarischen Staatssekretären gibt es?
Ich sage, es sind 37 derzeit, also der höchste Stand. Und dementsprechend ist eben die Regierung so groß wie noch nie. Großer Bundestag, große Bundesregierung.
Das heißt, wir haben 17 Minister und Ministerinnen und dazu zu den 17 Ministern und Ministerinnen 37 parlamentarische Staatssekretäre.
So ist es. Wir haben in jedem Ministerium weitere parlamentarische Staatssekretäre, manchmal zwei in der Regel oder eben sogar drei.
Die richtigen Staatssekretäre, die Beamteten kommen ja noch on top.
Die kommen natürlich on top. Das ist auch die wirkliche Führungsriege in ein Ministerium. Die Beamteten, Staatssekretäre, die teilen sich letzten Endes ja auch die Ressorts in einem Ministerium auf und stehen dem Haus dann unter dem Minister auch vor und leiten auch das Haus. Deswegen ist es so, dass die parlamentarischen Staatssekretäre eigentlich gar nicht auffallen, beziehungsweise es fällt nicht im System auf, wenn sie entfallen. Und wir mahnen auch an dieser Stelle zur Sparsamkeit. Ich meine, ein parlamentarischer Staatssekretär pro Haus reicht völlig aus. So ist auch eine gute Brücke zwischen Bundestag und Ministerium hergestellt. Und das muss man nicht übertreiben an dieser
das
Stelle.
Das wären dann 17 statt 37. Die Beauftragten für dieses und jenes kommen ja auch noch dazu. Aber hat das Ganze nicht auch, ich sag mal, eine systemische Komponente, dass die Menschen, die eigentlich als frei gewählte Abgeordnete ihre Regierung, auch die, die sie selber hervorgebracht haben, kontrollieren sollen, selbst Teil dieser Regierung sind? Wie will jemand, der als parlamentarischer Staatssekretär bei Herrn Habeck sozusagen doppelt verdient, gleichzeitig Herrn Habeck in irgendeiner Weise kontrollieren?
Also in erster Linie ist natürlich die Opposition innerhalb des Bundestages dafür zuständig. Aber ich gebe Ihnen insoweit recht, dass es immer schwieriger wird, Regierung und Parlament auseinanderzuhalten. Und ich finde, dass das Parlament an dieser Stelle sich auch selbst etwas klein macht, wenn quasi so viele Abgeordnete auch Mitglied der Regierung sind. Denn insgesamt ist es ja so, dass das Parlament die Gesetze verabschiedet und eben aus dem Parlament heraus auch viele Initiativen ergehen sollen und die Regierung grundsätzlich auch durch das Parlament kontrolliert wird. Und das Königsrecht, also das Haushaltsrecht, liegt ja beim Parlament. Hier fließen quasi die Grenzen übereinander und verfließen auch untereinander. Und deswegen glaube ich, wäre es eben auch gut, wenn man hier mehr Trennlinien einführt und weniger Personal in Unionen zulässt, also weniger Doppelfunktionen.
Das heißt aber, bottom line, wir sind vom schlanken Staat, von dem oft die Rede ist, so weit entfernt wie noch nie.
Das ist vollkommen richtig so und das ärgert mich immer wieder, gerade wenn wir über Sparsamkeit und Prioritäten sprechen, wenn wir über soziale Aufgaben sprechen, wenn wir über Investitionen sprechen, dann wird dieser Part völlig ausgespart. Und es geht ja nicht nur um die Personalkosten, um die Kosten insgesamt für einen an dieser Stelle sehr aufgeblähten Staat, also Regierung und Bundestag, sondern es geht ja auch um die Folgekosten. Jeder Abgeordnete, jedes Mitglied der Bundesregierung will gestalten, will walten und dementsprechend werden sich viele Spielwiesen gesucht, dementsprechend werden sich viele Projekte gesucht, wo man eben auch glänzen kann und sich rechtfertigen kann. Und das macht unter dem Strich doch ein sehr großes Budget aus. Dementsprechend kostet es auch viel, wenn wir eine große Regierung und einen großen Bundestag haben.
Die Pensionskosten für all dieses kommen später dann noch hinzu. Ich bedanke mich für diesen Gang durch unsere Exekutive und Legislative und deren Kostenstruktur. Vielen Dank, Rainer Holznagel.
Ich danke Ihnen.
Wir bleiben im Bundestag, aber mit anderer Perspektive. Wie lebt es sich so als Frau im Bundestag? Das ist eine Frage, die ich nicht stellen müsste, wenn die Antwort wäre, genauso wie als Mann. Aber das ist leider nicht die Antwort. Meine Kollegin Alev Doğan hat über diese Frage mit einer Frau gesprochen, die im Bundestag sitzt und dort auch eine große Rolle spielt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Sie leitet den Verteidigungsausschuss des Bundestages. Und sie war zu Gast bei Aleph in unserem abendlichen Podcast Kamingespräch, der achte Tag. Die FDP-Politikerin erlebt immer wieder männliche Abgeordnete, die sich im Plenum gegenüber Frauen daneben benehmen. Aleph wollte wissen, wie geht Marie-Agnes Strack-Zimmermann damit um?
Also es kommt ein bisschen auf die Tagesform an. Man hat ja manchmal Tage, wo man so ein bisschen mehr aggro drauf ist und andere, wo man ein bisschen entspannter ist. Ich nehme sehr gerne und bewusst meine jungen Kolleginnen, übrigens losgelöst von der Parteizugehörigkeit, in Schutz vor diesen Attitüden. Mhm. Ich habe das in der letzten Legislatur ganz verstärkt auch beobachtet, über den Sicherheitsbereich hinaus im Deutschen Bundestag. Wir saßen ja gewissermaßen Stuhl an Stuhl neben der AfD. Und wenn Kolleginnen ans Mikro gingen, kamen da häufiger Bemerkungen, die ich unerträglich fand. Und das habe ich dann auch entsprechend entweder kommentiert oder auch der Präsidentin gesagt, so geht das nicht. Das sind auch junge Frauen, die haben natürlich zu Recht eine Erwartungshaltung im Deutschen Bundestag und dass da doch eine gewisse Etikette herrscht. Das heißt nicht, dass man nicht...
Gewisser Anstand
so,
im Endeffekt.
Das heißt nicht, dass man politisch sich rauft. Das ist was Wunderbares. Aber dass man mal grundsätzlich sich benimmt. Und da sind junge Frauen immer noch schnell im Visier der Typen, die das immer noch nicht verkraftet haben, dass Politik Männer und Frauen, dass Männer und Frauen dazu tun haben.
Ist es in allererster Linie eine Generationenfrage, würden Sie sagen? Sind es die so oft beschrienen alten weißen Männer, die da auffällig werden?
Ja, das sind sie, aber nicht nur. Ich beobachte mit Besorgnis, dass durchaus auch junge, in Anführungszeichen weiße Männer, diese Attitüden von ihren Vorbildern, von ihren Kollegen übernehmen. Und da muss man natürlich denen direkt, ich erlaube mir das in diesem Podcast zu sagen, da muss man denen verbal direkt eins auf die 12 geben. Also das geht gar nicht.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann setzt sich also sehr für Frauen ein. Da drängt sich diese Frage auf.
Frau Strack-Zimmermann, sind Sie eigentlich Feministin?
Nein, ich würde mich als solche nicht bezeichnen, wenngleich ich weiß, dass junge Frauen mich durchaus so bezeichnen würden. Das Wort Feminismus ist in meiner Generation ziemlich verbrannt, was wir vorhin sagten, weil die frauenengagierten Kämpferinnen, die sich als Feministin auch bezeichnet haben, eben ihre Rolle definiert haben als gegen den Mann. Deswegen würde ich mich nicht als Feministin bezeichnen, weil der Begriff in Deutschland eigentlich doof, aber im Laufe der Jahre verbrannt worden ist.
Aber Frau Strack-Zimmermann, da muss ich jetzt sofort eingrätschen. Sie sagten ja schon eigentlich doof, dass der Begriff so verbrannt ist. Wäre es dann nicht ein Stück weit Ihre Aufgabe, diesen Begriff neu, mit neuen Ideen zu füllen und zu sagen, ja, ich bin Feministin? Und zwar lebe ich Feminismus so, wie er ursprünglich gedacht war, nämlich als Gleichberechtigungs- und Emanzipationsbewegung und nicht eine gegen den Mann?
Ja, die Selbstkritik, die nehme ich an, was Sie gerade sagen. Man wird ja geprägt im Laufe seines Lebens von Begriffen. Das betrifft ja nicht nur mich, sondern auch die Kollegen, also die Männer um mich herum in dem Alter, wo dieser Begriff eben ruiniert wurde. Und Sie haben natürlich recht, das Wort Feminismus, wenn das nicht impliziert, dass man Politik macht oder leben will ohne Männer, also dass jeder Mann doof ist und ein Grabscher und ein Sexist, das ist ja nicht so. Dann haben Sie recht, sollte man es neu definieren. Und ich habe das Glück, ich habe gerade von meinem Vater gesprochen, ich habe von meinem Mann gesprochen. Ich habe viele Freunde, die wirklich, wir lachen dann immer so, wenn ich sage, du bist ein richtiger Frauenversteher. Das ist dann immer so rheinisch fröhlich gesagt, aber da ist ganz, ganz viel dran. Und ich sehe meinen Schwiegersohn, ich sehe meine Söhne, die ich Gott sei Dank mitprägen dürfte und die ja auch mein Mann wiederum als Vorbild hatte, der eben respektvoll mir gegenüber und Frauen war. Also gut. Ich bin eine Feministin, ich nehme das jetzt mal an und ich definiere das jetzt mal in die Neuzeit.
Das ganze Gespräch hören Sie auf thepioneer.de oder in unserer Podcast-App. Viel Spaß beim Hören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Hier gibt es wieder neue Zahlen. Die kennt natürlich wie immer Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hey, guten Morgen.
Meta, Also das neue Facebook hat gestern nachbörslich das erste Mal seit der Umbenennung des Konzerns Zahlen vorgestellt. So richtig gut lief es ja in letzter Zeit nicht für Meta. Spiegelt sich das auch in den Zahlen wieder?
Leider ja, Chelsea. Das war echt richtig enttäuschend gestern für Meta. Tagsüber im regulären Handel waren die Anleger noch ganz optimistisch. Da stand zum Handelsschluss bei der Aktie auch noch ein Plus von 1,2%. Aber als dann die Zahlen rauskamen, ging es für die Aktien nachbörslich um 23% in den Keller. Facebook konnte die Analystenerwartungen überhaupt nicht erfüllen. Das soziale Netzwerk verzeichnete im vierten Quartal sogar einen Rückgang an aktiven Nutzern. Der Umsatz stieg zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20%, beim Gewinn gab es aber einen Rückgang von 8%. Womit es teilweise zusammenhängt, ist, dass Apple ja aus Datenschutzgründen jetzt eingeführt hat, dass es jeden Nutzer zuerst fragt, ob man will, dass sein Verhalten für Werbezwecke verfolgt wird. Und viele iPhone-Nutzer lehnen das ab. Und für Facebook ist es ja die wichtigste Einnahmequelle, so zugeschnittene Werbung zu platzieren. Also das hat sich schon sehr deutlich negativ auf das Geschäft ausgewirkt. Und auch für das laufende Quartal gab Meta einen eher verhaltenen Ausblick ab. Das Unternehmen glaubt im ersten Quartal 27 bis 29 Milliarden Dollar einzunehmen. Analysten hatten allerdings mit über 30 Milliarden Dollar gerechnet. Also definitiv ein schwerer Schlag für Facebook. Wir können nur hoffen, dass das Unternehmen mit neuen Geschäftszweigen wieder stärker wachsen kann.
Meta hat also noch einiges vor. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit Annette Weißbach. Guten Morgen nach Frankfurt.
Guten Morgen, Chelsea.
Das deutsche Softwareunternehmen TeamViewer macht die Anleger glücklich. Die Aktie ist gestern ordentlich nach oben. Warum?
Nun, TeamViewer ist ja ein Hersteller von Fernwartungs- und Konferenzsoftware, beheimatet in Schwaben und ein Riesen-Corona-Gewinner gewesen. Zeitweise war die Aktie bei mehr als 50 Euro und dann kamen aber teure Sponsoring-Verträge im Fußball und der Formel 1 sowie verfehlte Prognosen. Das hat die Aktie deutlich ins Minus gedrückt. Seit Jahresbeginn geht's deutlich besser. Jetzt sehen wir ein Plus von mehr als 30% year-to-date und gestern nur konnte die Aktie 16% und mehr zulegen. Das liegt daran, dass das Unternehmen einerseits eine tentative Prognose für das ganze Jahr ja zumindest skizziert und aber auch ein 300 Millionen Euro schweres Aktienrückkaufprogramm annonciert hat. Und das stimmt die Aktionäre nun milde. Und denn das ist im Grunde genommen ja wie eine Sonderkonjunktur für die Nachfrage des Papiers. Und das hat die Aktie auch massiv gestern nach oben getrieben.
Danke, Annette, und bis morgen.
Danke, Chelsea, den schönen Tag.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass jetzt Vögel für saubere Straßen sorgen. Wie in so vielen Städten Europas muss auch Stockholm auf sein Geld achten. Und deswegen wurden an manchen Stellen das Budget gekürzt. Wohl auch bei der Straßenreinigung, denn jetzt müssen Krähen für mehr Ordnung sorgen. Sie picken auf den Stockholmer Straßen Zigarettenstummel auf. Diese Idee hatte ein schwedisches Startup. Sie konditionieren die Vögel darauf, die Zigarettenstummel von den Straßen aufzuheben und bekommen im Gegenzug Futter aus einer Maschine. Ziemlich clever. Vor allem hat diese Methode mehrere Vorteile. Die Krähen bekommen keinen Mindestlohn und für ihre Tätigkeit wird nur die von dem Startup entwickelte Maschine gebraucht. Ergebnis: eine deutliche Kostenreduzierung. Es ist also eine Win-Win-Situation. Die Krähen bekommen Futter und die Straßen bleiben sauber. Besser wäre nur, wenn die Zigarettenstummel direkt im Aschenbecher landen würden und gar nicht erst auf der Straße. Dann könnten die Vögel das tun, was sie tun sollen, nämlich fliegen und nicht den Dreck aufsammeln.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass so kurz vor Groundhog Day eines der bekanntesten Murmeltiere von uns gegangen ist. So startet immer wieder der gleiche Tag von Phil Connors aus dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier. In dem Film geht es auch um den Groundhog Day, den die Amerikaner jedes Jahr am 2. Februar feiern. An diesem Tag wird das erste Mal im Jahr das Murmeltier aus seinem Winterschlaf geweckt. Kriecht er aus seinem Winterquartier raus und sieht seinen Schatten, wird der Winter noch weitere 6 Wochen andauern. Sieht er keinen, kann mit einem baldigen Frühling gerechnet werden, so besagt es der Brauch.
20 Minuten und 30 Sekunden ist Fangsatorni Phil, der Seher der Seher, der Weissager aller Weissager. Ein wenig widerwillig, aber hellwach in Fangsatorni erschienen und hat den Murmel tyrianisch erklärt, ich sehe zweifelsfrei einen Schatten.
In den USA haben es manche Murmeltiere zum Kultstatus geschafft. Auf ihre Vorhersagen wird sich ganz besonders gefreut. Murmeltier Milltown Mel aus dem Bundesstaat New Jersey gehörte dazu. Mel ist nun kurz vor dem gestrigen Groundhog Day gestorben. Und das zu einer schwierigen Jahreszeit, denn die meisten seiner Murmeltierkollegen sind ja noch im wohlverdienten Winterschlaf. Trotzdem konnte der gestrige Groundhog Day stattfinden, was das berühmteste Murmeltier, Punxsutawney Phil in Pennsylvania, vorausgesagt hat. Das hören Sie jetzt.
With my shadow I have cast. Then a long, lustrous 6 more weeks of winter.
Weitere 6 Wochen Winter, sagt Phil. Sein Murmeltierkollege Buckeye Chuck in Ohio sieht das aber anders.
Groundhog Day, February 2nd, 2022. The skies are mostly cloudy. Buckeye Chuck, Ohio's official weather reporting groundhog, does not see his shadow, proclaiming spring in Ohio is just around the corner.
Er hat seinen Schatten nicht gesehen, somit kommt der Frühling früher, zumindest der Legende nach. Na, das sind doch mal gute Aussichten an einem grauen Februartag. Ich wünsche Ihnen einen optimistischen Start in diesen Tag. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns morgen wieder. Same time, same place.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone.